weiß sie um nix. Nix als Bücher, nix als Bücher im Sinn.
Zur ersten Folge mit unseren Buchempfehlungen in diesem Jahr. Schön, dass ihr euch wieder Zeit für uns genommen habt. Ich bin Lutz Nagler, Inhaber der Buchhandlung Kempter in Ottobrunn. Und bei mir sind wie immer meine beiden Kolleginnen
Monika Egelhaff
und Marianne Kuttlik.
Jedes Jahr beginnt ja für Buchhändler und Buchhändlerinnen mit ganz viel neuem Lesestoff. Die Verlagsvertreter sind im Januar und Februar unterwegs und stellen uns ihre Neuheiten vor, die im nächsten halben Jahr erscheinen. Das heißt für uns ganz viel Lesen, Querlesen, Anlesen, um zu entscheiden, was wir einkaufen wollen und was wir euch dann anbieten wollen. Das macht die Moni in erster Linie, hat hunderte von Büchern gelesen, trotzdem hat sie jetzt Zeit gefunden für den Podcast, das ist sehr schön. Wir haben uns jetzt drei Bücher ausgesucht, die zwei davon erscheinen in den nächsten Tagen oder jetzt gerade erschienen und eins ist schon ein paar Wochen älter. Ich wollte noch mal kurz erläutern, also wir wollen hier nicht Literaturempfehlungen und Bestseller besprechen, sondern wir suchen vielleicht eher versteckte Perlen, auch gerne aus kleineren Verlagen. Und heute haben wir drei Bücher mitgebracht. Ein Buch aus dem Diogenes Verlag, ein Buch aus dem C.H. Beck Verlag und eins, das bei Klett Cotta erschienen ist. Ein Buch ist eher melancholisch traurig, da wird mir die Marianne gleich vehement widersprechen.
Aber
eins ist super lustig und eins, das wir für den Schluss aufgehoben haben, oder nein, das müssen wir in der Mitte machen, glaube ich. Also es ist mehr so eine Mischung aus Roman und Sachbuch. Wir werden sehen. Also wir haben jedenfalls, denke ich, für jeden was dabei. Diesmal sehr unterschiedliche Bücher, finde ich. Also nicht so, wir haben jetzt, oft ist es sehr ähnlich oder ergibt sich ja irgendwie ein Thema. Aber diesmal sind das sehr unterschiedliche Bücher. So, Marianne, dann lass uns mit deinem Buch beginnen.
Ich fange an mit der Perle aus dem Beck Verlag. Und zwar stelle ich vor Der andere Arthur von Liz Moore. Das ist ein Buch, wo ich wieder auf den ersten Seiten, das passiert nicht allzu oft, aber gemerkt habe, dass es genau mein Buch ist. Und da lasse ich auch nichts dagegen kommen.
Schau mich nicht so böse an.
schau jetzt den Lutz an.
Ja, ich höre nicht. Das ist, glaube ich, ein Missverständnis, aber wir werden das gleich aufklären.
Die Autorin Liz Moore, die hatte letztes Jahr einen Überraschungserfolg mit dem Gott des Waldes. Der hat sich über 100.000 Mal in Deutschland verkauft. Und man kann auch diese Bücher nicht miteinander vergleichen. Also die Autorin schreibt sehr unterschiedliche Bücher. Es ist eine amerikanische Musikerin und Schriftstellerin, die jetzt an einer Universität in Philadelphia unterrichtet. Sie hat mittlerweile 5 Bücher herausgebracht. Dieses Buch, Der andere Arthur, der ist bereits 2012 erschienen, aber wurde erst jetzt ins Deutsche übersetzt. Ich weiß nicht, ob ihr den Originaltitel gesehen habt. Der heißt Heft, das heißt Gewicht. Und es geht auch in dem Buch ganz stark ums Gewicht und es ist auch ein gewichtiges Buch, finde ich. Die Idee zu dem Buch ist ihr entstanden, also die kam ihr, als sie eine Zeit lang in Brooklyn immer die gleiche Straße entlang gelaufen ist und da ist ihr ein Haus aufgefallen, in dem sie nie jemanden hat reingehen oder rauskommen sehen und auch die Vorhänge haben sich nie bewegt und sie hat überlegt, wer könnte so unauffällig und einsam in so einer großen Stadt leben, ohne aufzufallen. Und so entstand dann die Idee zu ihrem Ich-Erzähler, zu der ersten Hauptperson in dem Buch, das ist Arthur Opp, ein ehemaliger Literaturprofessor, der mittlerweile seine Arbeit eben aufgegeben hat aus bestimmten Umständen heraus und der jetzt alleine in seinem Elternhaus wohnt in Brooklyn. Und seit über einem Jahrzehnt, also eigentlich schon 2 Jahrzehnte, hat er dieses Haus nicht mehr verlassen. Und er hat sich darin regelrecht eingeigelt. Also er hat sich auch gut arrangiert für seine Verhältnisse. Er bestellt seine Sachen, die er braucht, alle im Internet, lässt sich die Sachen liefern, gaukelt den Lieferanten auch ein Leben vor, das er eigentlich nicht führt. Also er tut so, als ob er arbeitet, abends zu Hause ist, dann auf die Sachen wartet. Er wiegt mittlerweile über 250 Kilo, was auch ein Problem ist. Er schämt sich dafür. Sein Haus verlottert genauso wie er. Er kommt auch nicht mehr in die oberen Stockwerke. Die hat er schon lange nicht mehr betreten und auch nicht geputzt. Den einzigen Kontakt, den er noch gepflegt hat, das ist zu einer ehemaligen Studentin, zur Charlene, mit der er jahrelang Briefkontakt hatte. Und so beginnt dann auch der Roman. Der beginnt mit einem Geständnis an Charlene, in der er ihr schreibt, dass auch er, also dass er ihr auch ein Leben vorgegaukelt hat, das er eigentlich so nicht mehr führt. Und er schreibt ihr diesen Brief, weil sie sich vor 3 Tagen bei ihm telefonisch gemeldet hat und ihn um ein Treffen gebeten hat. Und sie hat ihm auch was verschwiegen, und zwar, dass sie einen 17-jährigen Sohn hat namens
Kel. Aber er schickt den Brief ja gar nicht ab.
Aber damit beginnt es.
Ja, ja, also, ja, genau.
Er schreibt diesen Brief.
Ja, ich wollte es nicht kleinlich werden, aber ja, ja.
Genau, er schickt diesen Brief nicht ab, aber er schreibt den Brief und es ist ein Geständnis. Und es kommt aber heraus, eben, dass sie auch so ihre Geheimnisse hat und ihren Sohn verschwiegen hat. Und sie bittet ihn um Hilfe in schulischen Belangen. Und damit kommen wir dann auch zu der zweiten Hauptperson und dem zweiten Ich-Erzähler. Das ist Kel, der Sohn eben von Charlene. Und der ist auf seine Art auch ziemlich einsam. Also zum einen ist er zwar sehr beliebt in der Schule, hat einen Haufen Freunde und ist aber einsam in dem Sinne, dass er seinen Freunden was vorspielt und verheimlicht, dass seine Mutter krank ist. Und seitdem sie krank ist, kümmert er sich auch um sie und ist zu Hause ziemlich einsam. Und diese beiden Personen, diese zwei einsamen Menschen, die werden im Buch noch zueinander finden. Und was ich auch sehr schön fand, ist eine dritte Figur, das ist Yolanda, das ist eine junge Frau, die dann in das Leben von Arthur tritt. Und zwar, weil sie zu ihm, er stellt sie ein zum Putzen, also eine Putzfirma, und die schickt diese junge Frau zu ihm. Und sie ist die erste, die dann nach Jahrzehnten sein Haus betritt und die auch sein Herz, also in sein Herz tritt. Das ist eine ganz tolle junge Frau. Was mir sehr gut gefallen hat, ist eben, dass diese Charaktere ganz zauberhaft ausgearbeitet sind. Alle auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und manchmal liest man ja Bücher und ärgert sich so ein bisschen, dass die Personen ein bisschen oberflächlich bleiben. Das fand ich hier aber überhaupt nicht. Das geht sehr in die Tiefe. Der Arthur, das ist so ein ganz in sich ruhender Typ mit seinen Routinen. Der Kel, der ist so hin und her gerissen mit diesem Kümmern um die Mutter und aber auch mit seiner Jugend und seiner Pubertät, was so gar nicht zueinander passt. Die Yolanda, die ist so ganz ehrlich und so positiv. Also die fand ich immer so ganz, wenn die ins Spiel kam, hatte ich das Gefühl, alles wird gut. Und ja, es hat mich sehr bewegt, dieses Buch. Ich habe es sehr gern gelesen, wünsche ihm ganz viele Leser. Es geht um Einsamkeit, Scham und Verletzlichkeit. Und trotzdem ist es ein Buch, das Mut macht und uns zeigt, dass es wichtig ist, Hilfe anzunehmen. Und dass es auch aus solchen ausweglosen, wirkenden Situationen einen Weg herausgibt, einen Weg aus der Einsamkeit. Und Moni, du hast gesagt, dass das ein Buch ist, das mir am Herzen liegt und dass ich es deswegen besprechen darf. Dankeschön. Also es liegt mir wirklich sehr am Herzen. Jetzt ihr.
Ja, also vielleicht erstmal, also Liz Moore ist eine ganz, ganz großartige Autorin, die ganz super schreiben kann. Wir haben von ihr auch schon mal ein Buch besprochen, und zwar dieses Long Bright River. Das hat sie nämlich auch geschrieben, diesen Krimi mit den beiden Schwestern. War es Chicago auch? Nein. Also in irgendeiner amerikanischen Großstadt, der war grandios. Also ist eine ganz tolle Autorin, und die auch dieses Buch ist ganz toll geschrieben. Ich hatte am Anfang, deswegen... Also, als ich das Buch noch nicht komplett gelesen habe, habe ich sie gesagt, wieso hast du das ausgesucht? Ich fand es schon sehr deprimierend, sagen wir mal. Ja? Mhm. Dieser dicke, einsame Mann sitzt da in dem Haus und geht nicht mehr raus und hat keine Kontakte mehr. Der hat mir echt total leid getan. Ja? Und der Junge, der wird dann parallel erzählt, also beides immer aus der Ich-Perspektive, dem geht es ja auch nicht wirklich gut, ja, weil die Mutter ist ein Wrack, und ja, man darf nicht so viel aus so einer Geschichte erzählen, aber er ist ja auch, also ist auch deprimierend, die Geschichte von ihm. Was ist denn das für ein Buch?
Aber man merkt doch gleich, dass es positiv irgendwie ausgehen wird.
Ja,
also allein, wenn Yolanda dann zur Tür hereintritt, das kann ja nur gut werden.
Ja, das ist ja das Schöne an dem Buch, dass das letzte Drittel dann wirklich... Es ist, also man muss dann schon das, also man kriegt dann auf die Tränen, finde ich. Also mir kamen auf die Tränen, wie es dann beschrieben wird. Das führt ja schon zu einem offenen, aber guten Ende, ja. Und das fand ich auch dann, da hat es mir immer besser gefallen.
Und ein wunderschönes Ende, ne?
Ja, das ist ein schönes Ende. Ja, das ist, nein, es hat mir auch immer besser gefallen. Wie gesagt, am Anfang habe ich gesagt, das ist ein sehr deprimierendes Buch. Aber das ist es nicht. Also das wird dann deutlich, ja.
Aber ein ganz
sehr bewegend.
Sehr bewegend und sehr.
Und schon interessant, interessante Figuren. Also, man, also es ist immer aus der Ich-Perspektive geschrieben, sowohl von dem Jungen als auch von immer so gegeneinander
geschnitten. Und ich finde auch, dass es was ist, kommt mir gerade so auch für jüngere Menschen, ja. Also wirklich um die 20 oder so, weil dieser 17-Jährige, das ist schon auch sehr...
es ist halt sehr amerikanisch, also im College Jungen, und Baseball, aber ja.
Ja, ich finde halt auch, dass sie von der Art, wie sie es beschreibt, es ist ein ganz, ganz, ganz langsames Buch. Mhm. Also es ist sie baut diese Charaktere ganz langsam auf und das passt unheimlich gut zu den Personen, also vor allem zu dem Arthur, für den ja, dessen Leben ja ganz langsam ist. Es passiert ja praktisch nichts. Er kann sich kaum bewegen. Ja. Er schafft es nicht mal, ein Stockwerk in seiner Wohnung nach oben zu gehen. Er versucht, möglichst jede Bewegung zu vermeiden, weil sie so anstrengend ist für ihn. Und der Junge ist zwar schon, hat schon ein soziales Leben, aber er ist ja auch einfach durch die Situation zu Hause ausgebremst. Also beide sind in ihrem Leben so ausgebremst. Und so ist das Buch auch geschrieben, finde ich. Man harrt in dieser Situation dieser beiden Männer, Jungen aus und denkt sich, oh, und es drückt einem so auf die Seele. Und man möchte so gern, dass irgendwas passiert. Und dann, wie du gesagt hast, kommt Yolanda. Und Yolanda ist wie so ein Frühlingswind, der da in dieses Haus reinkommt und den Arthur jetzt erstmal so nimmt, wie er ist. Und dann auf ihre ganz einfühlsame Art beginnt, dem Arthur im wahrsten Sinne des Wortes Türen zu öffnen und ihn irgendwie zurückzuführen ins Leben. Und das beschreibt sie einfach auf so eine eigene Art, finde ich, die es passiert in diesem Buch jetzt rein von der Hand, von den Aktionen her relativ wenig, aber es findet ganz viel innerlich statt. Mhm. Und das beschreibt sie einfach, finde ich, unheimlich gut und lässt eben auch die beiden Hauptpersonen ganz langsam ins Leben finden. Und das macht sie aber so feinfühlig. Und ich glaube auch genau richtig, weil wenn man so lang wie in einem Gefängnis gelebt hat, beide von ihnen auf ihre Art, dann braucht es eben auch ganz lang, bis man zurückfindet. Und diese Zeit gibt sie den Protagonisten. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende an dem Buch, dass man auch als Leser, man wird erstmal in so ein tiefes Loch gebracht, indem man einfach diese beiden eigentlich Leben im Stillstand erlebt und dann so ganz langsam kommt man immer höher und sieht irgendwann wieder das Tageslicht und so eben wie die Hauptpersonen. Und das hat mir an dem Buch so gut gefallen.
Und ich fand es aber so letztendlich für mich total positiv. Also ich würde, also es hat mich überhaupt nicht runtergezogen,
nein,
sondern ich fand es sehr schön und sehr positiv und eben so ein ruhiges, stilles, schönes Buch. Also und sehr tiefgründig.
Ja, und es ist, die Gefahr wäre ja gewesen, wenn man das jetzt so hört, dass es dann in Kitsch umschlägt. Und das ist es aber nicht. Und das schafft sie eben, dass es nachvollziehbar ist und dass es aber auch jetzt nicht drüber ist. Die Marianne strahlt vor sich hin.
Siehst du, wir fanden es gar nicht schlecht. Also.
Gar nicht schlecht. Passt schon. Das war total schön.
Ja, und ich finde es faszinierend, weil es so anders ist wie ihre anderen beiden Bücher, die es im Deutschen gibt. Es ist ein ganz anderes Buch.
Da können wir gespannt sein auf die nächsten, die übersetzt werden.
Genau. Das ist ein älteres von ihr, gell?
Genau,
das
2012 erschienen. Amerikanischen oder Englischen.
Ja, prima. Genau. Gut. Also Liz Moore, der andere Arthur.
Im Beck Verlag erschienen.
Im Beck Verlag, genau. Eine Lese- und Kaufempfehlung. So, jetzt kommen wir zum nächsten deprimierenden Buch. nein, ich wollte das unbedingt besprechen, weil mich das ist schon im ich glaube kurz vor Weihnachten erschienen, ich weiß genau, November, Dezember. Christoph Poschenrieder, Fräulein Hedwig. Im Diogenes Verlag. Der erste Satz in dem Buch ist eine Schublade voller Dokumente. Und damit beginnt für Christoph Poschenrieder die Geschichte seiner Großtante Hedwig, von der es eine Familie nur hieß, die haben die Nazis auf dem Gewissen. Und das kann man jetzt ruhig vorne wegnehmen, das ist kein Spoiler. Das war so, denn Hedwig Poschenrieder steht auf der Liste der Euthanasiemorde im Bezirkskrankenhaus Egelfing-H. Vor kurzem erschien erst ein Artikel in der Süddeutschen zu dem Thema. Dass dieser Teil der deutschen Geschichte oder der Nazi-Zeit eigentlich noch immer nicht so richtig aufgearbeitet worden ist und noch gern verschwiegen wird. Manisch-depressives Irresein, so nannte man Hedwigs Zustand damals. Und mit dieser Diagnose verbrachte sie ihre letzten Lebensjahre in der Anstalt in Haar, in den sogenannten Hungerhäusern. Also darum ging es auch in dem Artikel in der Süddeutschen. Die gab es wirklich, diese Häuser. Die hießen Hungerhäuser. Und ob die Leute da wirklich jetzt wegen Unterernährung gestorben sind oder ob ihnen irgendwelche Medikamente gegeben wurde, das ist teilweise nicht ganz klar. Das ist auch bei Hedwig Poschenrieder nicht klar. Aber sie war eindeutig ein Opfer dieser Euthanasie und ist da auch zu Tode gekommen. Christoph Poschenrieder zeichnet einfach ihre Geschichte nach. Also Fräulein Hedwig oder Hedwig ist eine alleinstehende Frau und als solche konnte sie Anfang des letzten Jahrhunderts eigentlich nur einen einzigen Beruf ergreifen, nämlich Lehrerin. Und der Autor zeichnet ihren Lebensweg nach in dem Buch und er füllt dabei viele Lücken mit Mutmaßungen und Annahmen. Und er macht es ganz ähnlich wie auch in einem Buch, was wir ungefähr vor einem halben Jahr besprochen haben, Henning Sussebach in Anna. Der war auch die Geschichte der Großmutter, war es glaube ich bei dem Henning Sussebach, ich weiß es gar nicht genau. Und der macht das ganz ähnlich. Der Unterschied ist, der Poschenrieder ist viel enger an der Person der Hedwig. Und der Sussebach hat irgendwie ein größeres Bild der Gesellschaft gezeichnet. Die Hedwig war ganz, also er hat ganz wenig Dokumente von ihr und wenig, weiß wenig und er füllt natürlich vieles mit Annahmen auf. Aber es ist, wenn man das so liest, dann finde ich vor allen Dingen krass den Einfluss der Kirche. Also der Einfluss des katholischen Glaubens auf die Hedwig, weil wenn man dieses Abdriften in den Wahnsinn, das wäre mir wahrscheinlich ausgegangen, wenn ich ununterbrochen nur vom Pfarrer gesagt kriege, das alles ist Schuld und Sühne und sie wusste gar nicht was. Und sie ist praktisch nach und nach, ja, also es ist natürlich depressiv geworden und es gab dafür auch keine Bezeichnung, heutzutage nennt man sowas wohl bipolare Störung. Und ist halt, konnte halt dann auch nicht mehr arbeiten und ist dann eben bei den Nazis in dieses Krankenhaus gekommen und ist letztlich da zu Tode gekommen. Also ich fand das ein sehr beeindruckendes Buch, was diese Lebensgeschichte nachzeichnet und diese Zeit auch nochmal einem vor Augen führt. Finde ich wichtig und lesenswert. Und vielleicht noch eine kleine Anmerkung zum Schluss, das hat gar nichts mit dem Buch zu tun. Vor zwei Wochen erschien in der Frankfurter Rundschau ein Artikel über Christoph Poschenrieder. Und da hat er offenbart, dass er Trambahnfahrer in München in Teilzeit ist. Also der arbeitet als Trambahnfahrer, weil man mit Literatur nicht genug Geld verdient. Das fand ich, also das ist vielleicht mal ein extra Thema über den Literaturbetrieb. Hat jetzt gar nichts mit dem Buch zu tun. Genau.
Ja, also mich hat das Buch total mitgenommen. Es war für mich fast unerträglich zu lesen, muss ich wirklich gestehen. Also ich tue mir wahnsinnig schwer mit dem Buch. Ich finde es natürlich, es ist gar keine Frage, ganz wichtig, darüber zu sprechen. Und auch, ich verstehe auch, dass Poschenrieder da ein Buch geschrieben hat, weil er einfach darüber sprechen wollte, ganz abgesehen, ob das jetzt seine Tante ist oder nicht, sondern ich glaube, ihm ging es wirklich um das Thema. Aber ich muss trotzdem sagen, die Hedwig war für mich ganz schwer erträglich. Also so, wie er sie zumindest schildert. Also ich finde, Poschenrieder schreibt sehr distanziert. Also es ist ganz selten so, dass man wirklich merkt, dass hier ist ein Wichtel irgendwo ums Eck. Er gibt eigentlich von seinen Gefühlen sehr wenig Preis. Er versucht es, und das ist der Teil sachbuchartig geschrieben, wo ich mir immer ein bisschen schwer tue und was ich auch so nicht erwartet habe, wie ich es angefangen habe zu lesen, weil ich kenne Poschenrieder eigentlich als Romanautor. Und ich fand, also was ich einfach ganz, ganz grauenvoll finde, ist dieses Bigotte, in das die Hedwig rutscht. Ja. Ich kann das Also ich kann mir das schon vorstellen, dass sie war einfach sehr einsam und sie hat einfach am Anfang hat sie einfach im Glauben, also geglaubt, dass sie im Glauben irgendwo
Halt findet
und ihr Leben besser meistern kann. Und das, und wie das sich dann aber immer mehr hoch. Also das ist so furchtbar,
wie sich diese
Frau dann und wie halt dann auch die Kirche ihres dazu tut. Also das ist für mich ganz, ganz schwer erträglich gewesen. Mhm. Und also von daher ist das Buch ein ganz wichtiges Buch und man sollte sich dem schon auch stellen. Aber es hat mich also viel, viel mehr mitgenommen wie jetzt der andere Arthur zum Beispiel. Also das steht in keinem Verhältnis.
Ja gut, das ist auch.
Weil das eine ist halt
ist real,
echt
genau,
gewesen
ist
und das
passiert,
andere.
Genau.
Also es ist schon was, wenn man sich mit Geschichte auseinandersetzen möchte, dann ist es absolut zu lesenswert. Aber es ist jetzt, muss ich dazu sagen,
es ist keine leichte Kost.
Nein, also wirklich nicht.
Ja.
So ging es mir.
Es war nicht meins.
Ja, also, das hast du schon gesagt.
Ja,
ist okay.
Ich sehe, wie viel Arbeit drin steckt in diesem Buch, so viele Seiten zu schreiben zu dem Thema. Und er hat eben als Dokument von der Schwester von Hedwig, von der Maria, etwas Geschriebenes hergenommen und ist das so, der Reihe nach hat er das so ein bisschen, glaube ich, abgearbeitet und dann das auch nochmal gefüllt. Mir waren es zu viele Seiten. Es hat mich tatsächlich ein bisschen gelangweilt irgendwann, weil jetzt im Vergleich zu der Anna, was wir auch vorgestellt hatten, das war für mich greifbarer mit den Dokumenten.
Ja, weil es mehr ein Gesellschaftsbild ergeben hat und er bezieht sich immer auf die Person.
Ja. Genau, die Hedwig, die aber über, also das war mir zu wenig Hedwig. Und zu viel, ja okay, jetzt unterrichtet sie hier und dann an der Schule und dann an der Schule.
Da hat er versucht, das Leben nachzuzeichnen. Also
genau.
Das fand ich, ja. Also,
mir waren es dafür
ich
zu
verstehe,
viele
was du
Seiten.
Meinst.
Also ich hätte es gern ein bisschen mehr zusammengefasst gehabt. Hätte mir gereicht, aber das ist Geschmackssache und es ist wirklich viel Arbeit in dem Buch.
Ja,
und wenn man, also ich habe das ein bisschen mitbekommen, wie sehr Haar gerungen hat, mit der Verarbeitung der Geschichte von Egelfing und wie lange es gedauert hat, dass dort zum Beispiel ein Museum aufgebaut wurde mit Dokumenten und eben auch dieses Gedenkmal aufgebaut wurde, wo dann eben auch die ganzen Namen aufgetaucht sind. Und von daher finde ich, ist es extrem wichtig, dass man eben diesen Teil der Geschichte nicht vergisst.
Und es gibt darüber eben noch nicht so viel, oder ich habe darüber noch nicht so viel gelesen, deswegen fand ich das gut, dass das erschienen ist und dass das halt nochmal ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht wird. Ja. Gut, aber jetzt haben wir noch ein nicht so ernstes Buch.
Nein, das kann man wirklich so sagen, nicht so ernstes Buch. Das Buch ist von Christoph Magnusson und heißt Die Reise ans Ende der Welt. Ganz frisch erschienen bei Klett-Cotta. Christoph Magnusson, denkt man vielleicht, ist ein Skandinavier aufgrund des Namens, aber er ist ein Deutscher, ist in Hamburg geboren. Der Roman, Krimi-Komödie, wie auch immer man es nennen will, spielt 1995. Der Kalte Krieg ist Geschichte und die russische Botschaft in Rom lädt einen großen Kreis von wichtigen oder weniger wichtigen Personen ein. Dort treffen sich die beiden Hauptpersonen zum ersten Mal. Da ist zum einen Dieter Germershausen, ein Doppelspion, der bisher Überläufern aus Russland geholfen hat, neue Identitäten zu bekommen. Und andererseits, weil der BND in Pullach ihn einfach nicht so wahnsinnig ernst genommen hat, hat er dann beschlossen, er schickt jetzt auch noch Informationen an Russland, wird also zum Doppelagenten. Jetzt hat sich aber die ganze Situation etwas entspannt und er ist arbeitslos und überhaupt gar nicht glücklich über die politische Entspannung. Daher plant er einen letzten Coup, der ihn selbst und seine Zukunft also ihn sanieren soll im Prinzip. Dazu braucht er die zweite Hauptperson. Das ist Jakob Deisler, ein junger, aufstrebender Dichter, der das kann, was Dieter fehlt. Er kann auf Menschen zugehen, er kann Smalltalk betreiben und dadurch ganz unauffällig Türen öffnen. Die beiden Personen sind grandios dargestellt. Also Dieter Germershauser ist halt so ein typisch Deutscher, der natürlich eine Korthose trägt und gedeckte Farben, der an allem was rumzumäkeln hat, nichts ist toll. Und der Jakob Deisler ist halt so ein Lyriker, der also gerade völlig abstrus als Lyriker total bekannt und beliebt ist, also In der Realität weiß ich nicht, ob sowas stattfindet. Genau. Und also Jakob Deisler, der Lyriker, lässt sich also breitschlagen und findet das eigentlich auch ganz spannend. Und dann geht's eben gemeinsam nach Almaty in Kasachstan, wo der Deal eingefädelt werden soll. Dort treten unter anderem Personen auf wie ein südamerikanischer Drogenhändler, eine italienische Spionin, die Leiterin des dortigen Goethe-Instituts und Chefin einer Hubschrauberfabrik. Also Sie sehen schon, es überschlägt sich. Die Ereignisse überschlagen sich, die Spannung steigt im Laufe des Buches. Mehr möchte ich über diesen Deal auch gar nicht verraten, weil man das unbedingt selber lesen muss. Ich habe mich köstlich amüsiert. Ich finde, es ist eine Agentenkomödie und eine Gesellschaftssatire. Die Charaktere sind zwar total überzeichnet, aber dadurch einfach wahnsinnig witzig. Und dazu passt, finde ich, auch ganz hervorragend das Cover. Da ist nämlich ein Trinkglas mit Negroni drauf. Und auf diesem Rand tanzt ein Herr in Smoking. Mich hat so ein bisschen an die frühen James Bond erinnert und ich finde, es passt ganz hervorragend für den Sound von diesem grandiosen Krimi, Roman, Komödie, wie auch immer.
Oh, ich fand's toll.
Es ist so lustig. Es ist auch lustig, ja.
Also, das ist ja jetzt der dritte Spionage-Roman. Ich kann noch an einer Hand mitzählen, wie viel ich gelesen habe. Der dritte, den ich gelesen habe. Und alle drei waren sie komplett unterschiedlich. Ja. Und das hätte ich niemals gedacht, dass man Spionage-Romane so unterschiedlich aufziehen kann. Der ist auch wieder richtig gut. Sehr, sehr charmant auch, finde ich. Und hat so eine Leichtigkeit und es macht Spaß. Und ich finde auch den Jakob mit seinen 25 Jahren, der hat es ja mehr drauf als dieser Geheimagent, der ja schon ewig in seinem Beruf ist. Also der steht da total drüber mit seiner Leichtigkeit. Der weiß, also der intuitiv macht da alles richtig. So, finde ich. Also der
ist ein Fuchs.
Ein Fuchs, aber ohne drüber nachdenken zu müssen.
Genau, so, er weiß ja nicht, was er da tut, er macht es dann doch irgendwie richtig.
Er macht es immer richtig und es passt immer und er stiehlt dem anderen die Show im Prinzip. Aber es ist ganz toll gemacht.
Es ist wirklich saugut. Also ich muss gestehen, ich habe von diesem Autor noch nie vorher was gelesen oder gehört. Mhm. Also der hat ja schon mehr geschrieben. Ne?
Ja.
Also der macht das wirklich gut. Das ist wirklich, wirklich komisch. Und es ist auch politisch, weil es geht ja Ende der Sowjetunion, ja, und was passiert mit Russland, wie sieht es da aus, wie geht es da weiter und so. Also das hat auch eine zweite Ebene, finde ich, die auch ganz gut da noch einbaut. Also,
und auch erschrecken, wenn man sich denkt, wenn das
und auch erschrecken,
alles
weil
so
es geht
sein,
ja im Prinzip um Waffenhandel.
Genau,
auch, ne? Also
genau.
Kann man ja, das ist, und, aber wirklich, wirklich komisch. Also, ja.
Ja, man hat ja schon vergessen, wie es war, als der Kalte Krieg beendet wurde.
Genau.
Wie so eine Entspannung eigentlich auf der ganzen Welt war und man wirklich gedacht hat, so, jetzt ist Frieden möglich.
Und die Spione alle gedacht haben, so Mist, ja.
Und die Spione gedacht haben, was für ein Mist. Und das fand ich eigentlich ganz beruhigend, dass es auch mal so eine Zeit gab und was einen einfach hoffen lässt für die Zukunft, dass es vielleicht mal wieder so eine Zeit gibt. Aber das war mir, also ich habe das gar nicht mehr so im Kopf gehabt, was da für eine Last auch vielen Menschen von der Seele war. Und bis auf die Doppelspione oder Spione, die waren halt einfach die Deppen. Ja. Und das kommt, also das, er nimmt so viel auf die Schippe, auch diese Typen, diese Charaktere, die eben auch, wie die Leiterin des Goethe-Instituts in Kasachstan, wie die gekleidet ist, was sie für ein Auftreten hat. Das sind so Klischees, die er so überzeichnet, dass man wirklich, also ich musste permanent grinsen und ich hatte sofort Bilder vor mir, haben wir gedacht, ja genau.
Und auch diese taffen Frauen, die drin vorkommen,
ja,
die diese
Hubschrauber verkaufen wollen, dann überhaupt nicht wissen, was sie dafür verlangen können und dann kommen irgendwelche Fantasiepreise irgendwie. Ja. Das ist wirklich komisch, ja, also höchst unterhaltsam.
Ja, es ist wirklich schöne Unterhaltung, finde ich, wenn man abschalten möchte.
Ja, und Urlaubslektüre auch. Ne?
Ja, genau. Ja.
Ja, das war's für diesmal. Wir hoffen, es war für jeden was dabei. Wir wünschen euch eine gute Zeit und verbleiben bis zum nächsten Mal. Eure, wie nennen wir uns?
Podcaster.
Podcaster-Buchhändler. Okay, tschüss.
Tschüss.